Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Mythos Gesundheit. Zahnmedizin Folge 3. Heute geht es um Darm, Zähne, Detox, Mineralstoffe, Nährstoffe. Wir haben in den vorhergehenden Folgen schon darüber gesprochen, dass die Nahrung letzten Endes A und O ist, nicht nur für unsere Zähne, sondern für uns als Mensch im Ganzen. Und heute gehen wir nochmal spezifisch in diese zahnmedizinische Ecke rein, weil auch da, glaube ich, haben viele den Zusammenhang noch nicht für sich erkannt.
Mythos Gesundheit. Vergiss, was du über Gesundheit zu wissen glaubst. Wir zeigen dir überraschende Alternativen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ich habe mir wieder Dr. Tobias Steinherr eingeladen. Danke, Tobias, dass du Zeit hast, mit mir hier wieder Dinge zu besprechen. Das freut mich ungemein. Dr. Tobias Steinherr ist biologischer Zahnarzt und ja, hat irgendwann mal klar Zahnmedizin studiert und jetzt ist er ein Mensch mit ganz, ganz viel mehr Wissen und mehr Wert. Und ich glaube, da nehme ich mich nicht aus, wenn man einmal so in diese Richtung holistisch reingeschnuppert hat, das ist dann fast wie so eine kleine Sucht, will ich nicht sagen, aber schon. Ne? Also man kann dann nicht wieder umkehren und sagen, ah nee, will ich doch nicht, ist mir zu komplex, zu anstrengend, zu vielfältig, zu bunt. Ich glaube, das macht uns aus, die so ein bisschen mal ihren Horizont öffnen und nicht so in starren Konstrukten hängen bleiben. Schön, ich freue mich. Mein Name ist Carmen Döscher, wer mich noch nicht kennt. Ich habe auch eine Praxis im Gesundheitswesen. Ich bin Physiotherapeutin, Osteopathin, Heilpraktiker und so weiter. Ich will da gar nicht weiter ausholen. Auf jeden Fall freue ich mich auf diese Zeit mit Tobias wieder in diesem Interview. Lass uns ein bisschen über Zähne, Darm und Detox reden. Was den Körper wirklich heilt. Ja, ich glaube, so ein Zahn, was hat der jetzt mit Detox zu tun? Erzähl mir das mal bitte. Wir haben ja schon in den vorhergehenden Folgen ein bisschen darüber geredet, dass eben unser Mikrobiom im Mund beginnt und da gehören nun mal die Zähne mit rein. Und da wollen wir vielleicht mal so ein bisschen drüber reden jetzt.
Ich glaube, da können wir mal zwei Komponenten rausgreifen. Erstmal schön, dass ich wieder da sein darf. Macht mir immer sehr viel Spaß, hier unsere kleine Runde. Also zwei Sachen kann man mal rausgreifen. Das eine ist ja, jeder Zahn ist ja ein eigenes kleines Organ mit eigenen Nerven, eigener Blutversorgung. Das heißt, der hat sowohl, auch wenn es nur einer von vielen ist, hat jeder Zahn natürlich schon seine Daseinsberechtigung auf der einen Seite, aber auch seinen Impact, wenn mit dem Zahn was nicht in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite sind ja auch wir Zahnärzte, sagen wir, die größten Schrotthändler im Bereich der Medizin. Das heißt, kein anderer baut so viele Materialien und auch Fremdmaterialien ja zum dauerhaften Verbleib in ein bestehendes System ein, in den Körper. Das heißt, es sind einfach zwei Dinge, die eine Auswirkung haben und die man hinterfragen darf, wenn es ums Thema Detox geht. Weil einmal, wir können ja mal mit den Materialien anfangen. Jeder kennt so das klassische Beispiel Amalgam. Da können wir auch vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen mit Quecksilber, Amalgam, weil das ist nochmal für sich so ein ganz großes eigenes Thema. Aber grundsätzlich ist halt jedes Material, egal ob es Amalgam ist oder jedes andere Metall, und die werden halt sehr gerne verwendet, weil sie einfach zu bearbeiten sind, weil sie auch sehr stabil sind für den Mund. Das heißt, mechanisch eignen sie sich sehr gut, um bestimmte Dinge zu ersetzen. Ja, wir hatten das letzte Mal beim Thema Fluorid und Asbest die Sache, naja, es gibt Sachen, die mögen jetzt technisch gut funktionieren, aber sind vielleicht medizinisch ein bisschen bedenklich. Und so ist es halt beim Metall auch. Weil ein Metall in einem feuchten Milieu, das weiß, glaube ich, jeder aus der Physik und auch aus dem Alltag, das fängt irgendwann an zu korrodieren, zu rosten. Das heißt, es gibt Metallionen ab. Und es ist völlig egal, ob das Titan ist oder ob wir da vom Amalgam reden. Also jedes Metall, egal welchen Namen es trägt, rostet irgendwann im Mund. Biokorrosion. Das wird jetzt noch verstärkt durch die Bakterien im Mund. Das wird verstärkt durch die Belastung, durch den Kaudruck, durch den Abrieb und so weiter. Aber diese ganzen Faktoren führen dazu, dass Metallpartikel frei werden. Und die meisten Metalle haben einfach eine negative Auswirkung, wenn die als Metallionen bei uns im Mikrobiom vorkommen. Das heißt, mein Mundmilieu an Bakterien wird dadurch einfach negativ beeinflusst und gestört. Das heißt, die schlechteren Bakterien, die ich nicht so gerne haben will, die haben plötzlich die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und die guten Bakterien, von denen habe ich über 700 im Mund, die werden beeinträchtigt, weil die werden dezimiert dadurch. Und das Ganze schlucke ich ja auch noch runter. Das heißt, alles, was im Mund anfängt und wenn es mein Mikrobiom im Mund schon stört, dann geht es automatisch zum Mikrobiom in den Darm. Und das ist ja der Sitz unseres Immunsystems. Das heißt, natürlich werde ich dann auch in der zweiten Folge irgendwann ein gestörtes Mikrobiom im Darm haben. Das ist ja vielleicht durch meine Ernährung nochmal ganz eigenes Thema und auch ein eigener Faktor natürlich, vielleicht sowieso schon nicht zum Besten bestellt ist. Das heißt, da habe ich allein durch das Material technisch-mechanisch einen Einfluss auf meine Biologie. Und das andere ist, wenn ich jetzt den Zahn selber nehme und der Zahn hat ein Problem und dieses Organ Zahn stirbt irgendwann ab, dann sagt jeder, oh, Horror, ja, Zahnarzt, Wurzelkanalbehandlung. Das ist so immer so das Worst-Case-Szenario, wo irgendwie jeder in der Verwandtschaft irgendeine Horrorgeschichte zu erzählen hat, wie er sich da am Stuhl einkrallt und der Zahnarzt da sozusagen ja, ihm Schlimmes angetan hat. Und da ist es halt so, das ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber der wird immer gerne verwendet. Kein normaler Chirurg würde darauf kommen, einen abgestorbenen Finger sozusagen am Körper zu belassen, also totes Gewebe zu belassen. Da sagen alle, okay, diabetischer Fuß oder irgendwo ein abgestorbenes Organ, das muss man halt entfernen, weil natürlich abgestorbenes Gewebe zerfällt, da werden Toxine frei. Und das ist ja das dann, warum dann die Leute eine Blutvergiftung kriegen und dann im schlimmsten Fall sterben, wenn ich irgendwo ein nekrotisches Gewebe habe. Jetzt ist es beim Zahn halt relativ wenig Gebebe, was da abstirbt in der Dimension im Vergleich zum Körper. Das heißt, die, sage ich mal, Blutvergiftung im Kleinen, die ich dadurch kriege, die wird mich jetzt in der Regel nicht ins Grab bringen. Die wird mich nicht so beeinflussen, dass ich daran gleich sterbe. Nichtsdestotrotz hat die eine Auswirkung. Und jetzt hast du ja gut, aber der Zahnarzt macht ja eine Wurzelkanalbehandlung. Der feilt ja da irgendwie drin rum und dann macht das raus und füllt da was rein. Ja, aber da entfernt er einen großen Teil des Gewebes, aber die Zähne, die sind so verschachtelt und komplex, da bleibt immer Gewebe zurück und es bleiben immer Bakterien zurück, in aller Regel. Ja. Und das hat eine Auswirkung. Und diese Toxine, die da entstehen, die blockieren wiederum Enzyme und die blockieren zum Beispiel die Atmungskette meiner Mitochondrien. Das heißt, meine Energieproduktion in meinen Zellkraftwerken kann nicht mehr funktionieren. Und natürlich können andere Sachen daraus entstehen, wenn sich das im Körper verteilt. Und jetzt kann man sagen, ja, aber so ein kleiner Zahn, der macht nichts, okay. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Toleranzschwelle, sage ich mal. Jeder Mensch hat auch mit unterschiedlichen anderen Sachen zu tun, weil wir sind ja nicht ein perfektes System, wo es nur um diesen einen Zahn geht, sondern ich habe vielleicht andere Zähne, ich habe vielleicht anderswo im Körper schon meine Wehwehchen, ich bin vielleicht verschiedenen Stressfaktoren von außen ausgesetzt. Das heißt, diese ganzen verschiedenen Einflüsse entscheiden letztendlich darüber, ob dieser eine kleine Zahn vielleicht der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, wo jetzt mein Körper sagt, also bisher, Junge, war es noch okay, aber jetzt kann ich einfach nicht mehr. Ja, jetzt kippt das Ganze und plötzlich fangen dann die Symptome an. Und das sehen wir schon immer wieder, dass Leute sagen, ja, mir ging es eigentlich gut und dann war diese eine kleine Sache und danach ging es mir auf einmal schlecht. Aber ich hatte ja schon drei Wurzelkanalbehandlungen vorher und jetzt auf einmal bei der letzten, da ging es mir dann dreckig, der Zahnarzt, der muss was falsch gemacht haben. Nee, der hat das Gleiche gemacht wie die dreimal davor. Aber jetzt kann dein Körper einfach nicht mehr damit umgehen. Und jetzt sagt er, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann sieht man auf der anderen Seite auch diese Spontanremissionen, wenn er auf einmal so ein Zahn entfernt wird, dass der Mensch sagt, boah, ich fühle mich wie neu geboren. Ja, ich kann wieder klar denken, der Brain Fog ist weg oder was auch immer. Es gibt aber auch Leute, die haben 20 wurzelkanalbehandelte Zähne und die sagen, ja, also ich weiß gar nicht, was der Arzt da hat. Die reden immer so einen Quatsch mit wurzelgefüllten Zähnen und so, das ist alles ganz schlimm, mir geht es doch gut. Mag sein, vielleicht ging es auch nur so graduell langsam vor sich, dass er gar nicht weiß, wie gut es ihm gehen würde, wenn er sie nicht hätte. Ja, das könnte man als Gegenfrage stellen. Aber der hat vielleicht eine andere Toleranzschwelle. Ja, es gibt auch Leute, die vertragen 5 Maß Bier und können doch irgendwie geradeaus laufen. Und ein anderer, der guckt das Bier nur an und fällt schon fast um. Ja, also jeder hat da ein anderes Kompensationsvermögen.
Ja, und gerade bei so wurzelbehandelten Zähnen, man kriegt ja dieses Areal um den Zahn gar nicht richtig dicht. Da kommen ja immer irgendwie so Mikrobakterienpartikel auch rein und irgendwann ist das Maß voll und dann kippt das und dann kann das ja durchaus systemisch auf den ganzen Körper sich auswirken in Form von diesen stillen Entzündungen, ne? Und da sind wir dann wieder bei diesem ganzheitlich holistischen, was so ein Zahn durchaus, wenn es dann nur einer ist, manchmal sind es ja mehrere sogar, anrichten kann. Wie arbeitest du dann im Speziellen mit deinen Patienten? Wie geht das so? Wie darf ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt, weiß ich, hier eine dicke Backe und der Zahn muss jetzt wurzelbehandelt werden. Du würdest wahrscheinlich sagen, so raus damit.
Ja, also das ist natürlich eine sehr harte Linie, würden manche sagen. Nur die Sache ist, wenn ich einfach nicht sicherstellen kann, und ich kann heute technisch, medizinisch nicht sicherstellen, dass ich sage, wenn ich jetzt diesen Zahn nach allen Regeln der Kunst behandle und sauber mache und spüle und mache und tue, dass er keine Belastung für dein System herstellt. Es gibt Ausnahmefälle, da können wir gleich noch drauf kommen, aber in aller Regel würde ich sagen, ist ein abgestorbener Zahn, der hat seinen Dienst erstmal getan. Und das Risiko, den Zahn zu belassen und die negativen Konsequenzen in Kauf zu nehmen, halte ich in der Regel für nicht gerechtfertigt. Und es ist besser, den Zahn zu entfernen und ihn später anderweitig zu ersetzen. So, jetzt kann es natürlich sein, und da unterscheide ich mich dann vielleicht von vielen Kollegen, die sagen, nee, Wurzelkanal gefüllte Zähne, die müssen einfach immer raus, Punkt. Immer, 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 ja. Weil ich bin kein Mensch, der gerne in Dogmen denkt, weil es gibt nichts, was zu 100% immer schwarz oder weiß ist. Denn es kann sein, ich habe vielleicht einen Jugendlichen, dem kann ich noch gar kein Implantat machen, weil ich sage, vor dem 20. Lebensjahr würde ich es nicht empfehlen, weil du bist noch gar nicht ausgewachsen. Wenn ich das Implantat setze, dann ist das Implantat fest im Knochen verankert, aber das wächst mit deiner Gesichtsentwicklung nicht mit. Ja, wir kennen Fälle. Da kriegen dann 12-, 13-Jährige nach einem Sportunfall, ja, Pferd haut mit dem Huf aus, trifft das Mädchen im Gesicht, Zahn ist weg. Man sagt, hurra, Implantat rein, alles gelöst. Und dann irgendwann hängt der Zahn quasi gefühlt unter der Nase, weil einfach alles wächst, das Mädchen wächst, die Zähne wachsen mit, aber das Implantat bleibt an Ort und Stelle, weil das eben nicht nur im Alveolarknochen verankert ist, sondern halt im ortsständigen Knochen, im Schädelknochen mit fixiert ist. Das heißt, auf einmal wächst alles außer das Implantat und dann haben wir eine Katastrophe, weil auf einmal der Zahn an der Stelle steht, wo er nicht hingehört. In so einem Fall würde ich sagen, wenn ich mit einer Wurzelkanalbehandlung temporär diesen Zahn als Platzhalter, als Ersatz noch irgendwie halten kann unter vernünftigen Bedingungen, mag das eine Möglichkeit sein. Wenn ich sage, na gut, außenrum sind lauter gesunde Zähne, die würde ich auch niemals abschleifen für eine Brücke zum Beispiel. Das Implantat kommt aus irgendwelchen Gründen erstmal nicht in Frage. Dann muss ich abwägen, dann muss ich sagen, okay, ich weiß, die Wurzelkanalbehandlung ist nicht das beste Mittel der Wahl. Und ich weiß, sie wird vielleicht gewisse Risiken bergen, ja. Aber wenn es im Moment die sinnvollste Option ist, weil andere Optionen aus irgendwelchen Gründen ausscheiden, dann muss ich eine Risikoabwägung treffen. Und dann muss ich sagen, okay, bin ich bereit, den Kompromiss zu gehen? Und wenn ich merke, ich weiß ja jetzt meinen Status quo, wenn ich plötzlich merke, ich kriege Symptome, die ich vorher nicht hatte, und ich kann die auf die Wurzelkanalfüllung zurückführen, auf den toten Zahn, dann muss ich ihn halt rausnehmen. Ja, genauso, wenn einer kommt und sagt, ich habe 10 wurzelkanalgefüllte Zähne, was soll ich machen? Welchen Gefallen tue ich denn dem Patienten, wenn ich sage, ich ziehe jetzt erstmal alle 10 wurzelgefüllten Zähne? Ja, und dann sagt er, ja, aber jetzt habe ich ja kein Geld mehr für Implantate, ich kann mir keine 10 Implantate kaufen. Und dann sage ich, ja, dann hast du Pech gehabt, dann hast du das Lücken. Also ich habe dem Patienten nicht geholfen. Und wir sagen, okay, dann nehme ich vielleicht den schlechtesten. Oder dann gucke ich, wie kann ich in dem individuellen Fall sagen, Risiko-Nutzen-Abwägung, wie gehen wir Schritt für Schritt voran? Und ist vielleicht auch mal ein wurzelkanalgefüllter Zahn die beste Option, die ich im Moment habe, wenn ich aber im Hinterkopf weiß, das Risiko besteht oder ich muss einfach darauf achten, dass es keine negativen Konsequenzen hat und im Zweifelsfall muss ich halt dann reagieren, wenn es doch so sein sollte.
Platzhalter ist ein schönes Stichwort für mich, weil wenn im Zahnverbund Zähne fehlen, fangen die anderen ja irgendwo dann an zu wandern im Kiefer und dann sind wir wieder bei Statik, Biss und so weiter. Die gesamte Bisslage verändert sich dann, ne? Und daraufhin eben auch die Körperstatik kann sich daraufhin verändern. Also einfach raus ist dann, wie du schon sagst, auch nicht unbedingt immer das Mittel der Wahl. Aber
Ja, es kann auch mal eine Lösung sein, wenn ich sage, hey, der Zahn macht mir einfach Probleme, das ist besser, ich nehme ihn raus, bevor ich da dran rumdoktor und vielleicht noch irgendwie Wurzelspitzenresektion, was es da alles für Grausamkeiten gibt, die eigentlich dann nur das Leiden verlängern, aber keine Lösung bieten, weil sie ja nicht die Ursache therapieren. Also in so einem Fall, bevor man dann da nochmal rumschneidet und den Schaden noch größer macht, würde ich sagen, lieber Zahn raus. Und wenn es dann mal irgendeine Intermediate provisorische Prothese ist, die mir sozusagen die Lücke offen hält und den Biss stabilisiert. Weil, wie du richtig sagst, manche sagen, ja, ich habe jetzt seit 10 Jahren die Lücke, das macht mir auch nichts, das kann alles sein. Ja. Es gibt Leute, die haben Lücken und die leben wunderbar damit. Nur, wenn ich eine Lücke habe, dann neigen die anderen Zähne halt dazu, ein bisschen zu wandern und dann ändert sich meine Bisshöhe. Ne? Wenn ein Zahn einfach kippt, ist ja ganz klar, wenn jetzt der Zahn nach vorne kippt, ne, dann ist hier plötzlich Luft runter. Das heißt, dann senkt sich einseitig der Biss ab. Dann kriege ich hier ein bisschen mehr Muskelkontraktion, dann bin ich in Dysbalance, dann fange ich an zu reiben und zu knirschen, dann fange ich an auf der anderen Seite zu arbeiten. Und es gibt Leute, die haben den schlimmsten Zahnstatus ever und die gehen wunderbar entspannt durchs Leben, weil die sind tiefenentspannt, die sind den ganzen Tag im Parasympathikus, weil die haben ja halt keinen Stress. Den kannst du jeden Schrott einbauen, die werden es tolerieren. Und ein anderer, der hat irgendwo eine ganz, ganz kleine Fehlstellung bei den Zähnen oder irgendwo den kleinen Vorkontakt. Und die Leute, die flippen aus und werden gefühlt zum Pflegefall. Das wirst du auch kennen. Das heißt, sozusagen am Ende ist ja dann nicht die eine Veränderung im Zahnstatus sozusagen die einzige Ursache für die CMD. Das ist halt dann der Auslöser. Und dann sind wir wieder bei dem Kompensationsthema. Dieser Mensch kann das eben nicht mehr kompensieren. Und dann fällt er in eine Symptomatik rein, mit der er dann zu kämpfen hat. Und 10 andere Leute haben den gleichen Status oder schlimmer und die haben gar nichts. Ja, die haben mal woanders eine Schwachstelle, aber in dem Fall macht es denen halt dann nichts aus. Drum, es gibt eine Situation, wenn es der letzte Zahn ist in der Reihe, ne, also der siebte Backenzahn, also der zweite große Backenzahn, der siebte, wenn der mal fehlt und die Zahnreihe einfach nur eins kürzer wird, dann ist es in der Regel nicht so schlimm, weil er die restlichen Zahnzähne quasi noch schön aneinandergereiht einfach dastehen. In dem Moment, wo eine Lücke aufgeht und ich dann zwei Zähne habe und in der Mitte ist eine Lücke, dann neigt das einfach eher zum Dekompensieren, zum Wandern. Das kann man mal ein halbes Jahr machen, aber auf Dauer würde ich dann zumindest mit einer Retainer-Schiene, mit einem kleinen Interimszahnersatz irgendwie versuchen, die Höhe und die Zahnstellung zu halten. Weil wenn es einmal kippt, das kriege ich nicht mehr zurückgedreht. Ne? Dann muss ich alle Zähne irgendwie anfangen zu schieben und zu bewegen. Also der Aufwand ist dann gigantisch.
Ja, Wahnsinn. Ne? Und um jetzt noch mal kurz auf diese letzten Backenzähne zu kommen, dahinter sind ja meistens Weisheitszähne, hat jetzt zwar nichts mit dem Detox-Thema zu tun, aber es kommt mir gerade so in Sinn. Wie handhabst du das mit den Weisheitszähnen? Weil viele sind ja sofort auch, die müssen raus. Müssen die raus?
Also es hat witzigerweise sogar ganz viel mit dem Detox-Thema zu tun, da können wir gleich noch
Ah,
drauf
okay. Siehst
sprechen
du?
kommen. Grundsätzlich hat es ja mal Sinn gemacht, dass wir die Weisheitszähne hatten. Ja, weil, und wenn man wieder, da kann ich wieder den Weston Price zitieren, den wir auch in der letzten oder vorletzten Folge schon hatten, wenn man sich mal diese Urvölker anschaut, die sich nicht industriell aus Tüten ernähren und, sag ich mal, wirklich noch echte Lebensmittel haben, die haben auch in der Regel überhaupt kein Problem, was die Zahnstellung angeht. Die haben perfekte Zahnbögen, da sind die Weisheitszähne eingestellt, die haben da keine Deformationen, die brauchen keinen Kieferorthodonten, die kriegen keine Karies, weil diese ganzen Ernährungsgewohnheiten und den ganzen Schrott, den wir heute essen, der führt unter anderem dazu, dass wir nicht nur an den Zähnen die Probleme haben mit Karies, sondern auch generell die ganze Kieferentwicklung einfach gestört wird und dann wir dann einfach diesen Platz eben nicht mehr haben. Wenn jetzt jemand Weisheitszähne hat, die ihm keine Probleme machen, weil sie entweder ganz normal im Mund stehen oder weil sie überhaupt nicht durchbrechen und er ansonsten da aber keinen Stress damit hat, würde ich nicht sagen, man muss auf Gedeih und Verderb jeden Weisheitszahn rausnehmen. Weil das ist auch wieder eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Es gibt Situationen, wo die so halb durchgebrochen sind oder gegen den vorderen Zahn so immer dagegen drücken, dass sie sagen, es gibt eine Nische, wo sich mal entzünden kann, wo auch der Zahn dann einfach, weil ich unter dieser Nische nicht reinigen kann, dann plötzlich einen Schaden kriegen kann. Ja, und dann hat auf einmal unterhalb von diesem schrägen Weisheitszahn, unterm Zahnfleisch der Nachbarzahn einen riesen Defekt oder ein Loch an der Wurzel. Oder es kann auch zu Resorptionen kommen, dass also dieser Zahn aufgelöst wird durch diesen dauernden Druck vom Nachbarzahn. Ist nicht genau der Druck, aber es führt jetzt zu weit. Also die haben ein Schadenspotenzial, wo es Sinn macht, diese Zähne zu entfernen, aber nicht per se immer und in jeder Situation. Was vielleicht einmal kurz so ein Mythos ist, ja, der Zahn, der drückt gegen den anderen Zahn, der Weisheitszahn, und deswegen haben sich vorne meine Zähne verschoben. Das ist eher weniger der Fall. Das hat wieder mit Engstand im Kieferentwicklung, das ist dann eher ein Thema Dentosophie, Schluckmuster, Zungenlage, auch dass der Körper keinen Wachstumsreiz hat aus verschiedenen Sachen. Das sind jetzt aber nicht zwingend die Weisheitszähne, die dann sozusagen da das Problem machen. Das heißt jetzt, wenn es nur um die Zahnstellung geht oder jemand sagt, naja, wir müssen die Weisheitszähne rausnehmen, weil sich sonst irgendwann ihre Zähne verschieben, da würde ich sagen, ja, das ist ein landläufiger Mythos, aber das ist einfach nicht so. So. Jetzt
Also,
aber wegen dem Detox-Thema, wenn du nochmal. Jetzt werden ja, wann werden die Weisheitszähne entfernt? Meistens so im jugendlichen Alter, sehe ich 15, 16, 17, irgendwie
Ja.
so. Das ist jetzt mal in der Regel die Phase, wo wir vielleicht nicht optimal ernährt sind, ja, weil Pringles und Cola jetzt nicht unbedingt der Inbegriff von vollwertiger Ernährung sind. Die Kinder sind meistens auch in der Wachstumsphase. Das ist ja der Grund, warum man oft die Weisheitszähne da rausnimmt, weil die eben noch nicht voll ausgebildet sind. Ich will nicht warten, bis die langen Wurzeln haben, sondern wenn die noch nicht ganz ausgewachsen sind, die Weisheitszähne, will ich sie rausnehmen, weil dann geht es einfacher. Das ist auch völlig legitim der Grund. Was ich aber sagen will, wenn ich jetzt diesen Weisheitszahn rausnehme, gerade im Unterkiefer, es entsteht eine relativ große Wunde. Ich habe erstmal ein großes Loch im Knochen. Jetzt muss der Körper in einer Phase, und das knüpft jetzt wieder an die letzten Folgen an, wo ich wahrscheinlich sehr wenig Nährstoffe zuführe, wegen dem Wachstum aber sehr, sehr viel Nährstoffe brauche, muss der ein wahnsinnig großes Loch auffüllen. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also meistens hat der Körper gerade nicht das Potenzial, eine so große Wunde perfekt durchzuheilen. Und dann entstehen halt sehr oft im Weisheitszahnbereich diese sogenannten FDOKs oder NICOs. Für jeden, der jetzt damit nichts anfangen kann, was ungefähr jeder da draußen sein sollte, weil das sind Begriffe, die habe ich nicht jeden Tag, bin ich nicht jeden Tag konfrontiert. FDOK steht für fettig-degenerative Osteonekrose des Kieferknochens. Das beschreibt einfach nur, was da ist. Ich habe Knochen, der ist kein richtiger Knochen, sondern eher so ein fettiges, nekrotisches Gewebe, also mal so ein Knochenersatz, ja. Und Fett, wissen wir, bindet zum Beispiel wieder sehr viele Schwermetalle, Toxine, Bakterien. Borrelien fühlen sich da sehr, sehr wohl. Ja, also viele haben da wirklich, die jetzt zum Beispiel Borreliose-Patienten, die immer wieder Rezidive haben, die haben oft so ein Reservoir da hinten, weil wenn die dann so Weisheitszahnareale haben, wo dieser fettig degenerierte Knochen vorliegt, der nicht gut durchblutet ist, da findet man alles Mögliche drin, wenn man diesen Knochen mal rausnimmt und analysiert. Und deswegen hat es sehr viel mit Detox zu tun, weil dieses chronisch entzündliche Gewebe, das ist eines der großen stillen Entzündungsherde, die ich oft im Mund mit mir rumtrage. Weil das produziert bestimmte Entzündungsfaktoren, Interleukin 6, dann ganz viele CCL5, Rantes heißt der. Das sind Entzündungsfaktoren, die meinen Körper unter Dauerstress setzen. Das ist eine chronische Entzündung, die jetzt aber nicht wehtut, die merke ich nicht, also ich spüre in der Regel dann nichts davon. Aber mein Körper hat an 1, 2, 3, 4 Stellen permanenten chronischen Entzündungsstress. Das heißt, er ist immer damit beschäftigt, das irgendwie in Schach und in den Griff zu halten, und mein Immunsystem ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Ja, und ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel NF-Kappa-Beta, heißt der Faktor. Das ist der große Mediator für chronische Entzündungen oder Entzündungen aller Art, und der wird dauerhaft aktiviert. Also mein Körper ist dann dadurch, durch diese Botenstoffe, immer im Entzündungsmodus und immer im Stresszustand. Und das kann so weit führen, dass die Leute sagen, boah, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe immer so einen Nebel im Kopf, ich kann mir nichts mehr merken, ich sehe vielleicht sogar schlechter, ich bin dauernd müde, ich komme überhaupt nicht mehr, sagen wir so ein Burnout oder Chronic Fatigue Syndrom heißt es ja im Englischen so schön. Ja?
Ja, ist
Und
dann wie so
das
ein
zeigt.
Flächenbrand, oder? Also,
Genau,
ja,
ganz.
genau.
Und das kann eben die Ursache in den Weisheitszahnarealen haben. Und wir haben uns, glaube ich, ganz am Anfang, in der allerersten Folge, am Anfang habe ich erzählt, dass ich so ein bisschen in die Biologie gekommen bin, weil wir das mit diesem Eigenblut gemacht haben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man dann sowas hat, und das sehen wir halt in den biologischen Praxen sehr häufig, wenn man das operiert, dann muss man ja sicherstellen, dass dann beim zweiten Mal dieser Knochen aber auch wirklich dann verheilt. Ne? Weil das Loch ist ja dann nicht kleiner, sondern eher größer geworden. Und jetzt muss der Körper das irgendwie regenerieren. Und da kommt dann zum Beispiel dieses PRF, Platelet-Rich Fibrin, also dieses Blutkonzentrat zum Einsatz, das man dort reingibt als Füllstoff. Und da schauen wir natürlich extrem, dass die Leute dann einen hohen Vitamin D3-Level haben, dass die K2 nehmen, dass die Magnesium nehmen, dass die natürlich extrem gut bei Omega-3 aufgestellt werden müssen, weil Omega-3 ist die Schnittstelle für chronische Entzündungen. Ich kann keine chronische Entzündung ausheilen, wenn mein Patient ein schiefes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 hat. Und das weiß kein Zahnarzt da draußen. Viele gucken schon auf D3, das finde ich super, aber wenn es um chronische Entzündungen geht, dann ist das der größte blinde Fleck, auch bei den biologischen Zahlen. Jetzt, Leute, Vitamin D3 ist alles schön und gut, brauchen wir. Aber Omega-3, das ist eigentlich das ist die 3, die zählt. Da müssen wir gucken und da müssen wir besser werden, weil jeder Patient hat ein schlechtes Level. Ja? Weltweit 97%, Deutschland 96, 99, ich weiß nicht genau, aber es ist völlig egal, wer zur Tür reinkommt. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird er ein ganz, ganz schlechtes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis haben. Das heißt, der wird schon mal per se in einem chronisch entzündlichen Status sein. Und wenn ich jetzt chronische Entzündung selbst rausoperiere, aber der Rest des Körpers ist immer noch geprimed auf chronische Entzündung, dann kann ich darauf warten, dass der in 5 Jahren wahrscheinlich das Gleiche hat. Weil womit soll der Körper heilen? Wie soll er das jetzt beim zweiten Mal regenerieren, wenn er genauso schlecht dran ist von der Ausgangslage wie beim ersten Mal? Warum soll er es beim zweiten Mal besser machen?
Ja, Omega-3 ist das, also ich sag mal, das ist neben Darmgesundheit und letzten Endes hängt Darmgesundheit auch von Omega-3-Versorgung ab. Basic, 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 basic Gesundheit. Ne? Und auch die Leute, die hier in die Praxis reinkommen, da könnte ich jedem gleich eine Flasche mit aufs Auge drücken. Es muss man ein bisschen gucken. Es gibt sehr wenige vernünftige Omega-3-Öle. Da ist ja immer so das Verhältnis DPA und EHA ganz wichtig. Ja, es gibt sehr wenige, aber es gibt sie. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Wir machen jetzt keine Produktwerbung, aber wir haben uns auch mit dem Thema Omega-3-Fettsäuren sehr, sehr ausgiebig beschäftigt und
Da
ich
kann man
selber
seine
nehme es
Augen
auch
falsch
wirklich
richtig
jeden Tag.
machen, ganz genau. Also was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Es gibt so viele, weil sie es gehört haben und weil sie was Gutes tun wollen, die kaufen sich dann irgendwie auf Amazon ein Omega-3-Produkt und teilweise stehen die danach schlechter da wie vorher, weil das Omega-3 halt so empfindlich ist, dass es auch dann schnell schlecht wird. Ähnlich wie beim Leinöl. Ja, man kann eigentlich fast im Supermarkt kein Leinsamenöl kaufen, weil die sind alle ranzig, wenn sie aus der Packung kommen. Und so ist es beim Omega-3 leider auch. Aber das ist fast schon eine eigene Folge, die man aber machen müsste. Aber auf alle Fälle, fragt hier auch in dem Kanal. Ich mache ab und zu auf meinem Kanal was. Wenn man das Richtige nimmt, sehr, sehr gut, absolut, wie du sagst, Basisempfehlung, eigentlich D3 und Omega-3, sage ich, die zwei, die sollte jeder nehmen. Über alles andere kann man diskutieren und da muss man individuell schauen, aber die zwei, das sind sozusagen die beiden Grundpfeiler, auf denen eigentlich auch eine Supplementation aufbauen sollte. Das sehe ich ganz klar.
Gibt es noch mehr Dinge, die so Zahngesundheit, Detox, Mikrobiom, gerade so im Mundbereich unterstützen, außer den genannten jetzt eben?
Ja, also das hat man letztes Mal schon, also das D3 halt immer mit K2, Magnesium, das ist mal eine Variante. Vitamin C ist natürlich immer noch eine Sache, gerade wenn ich entzündlich Probleme habe, ist Vitamin C, weil es auch an der Bindegewebsproduktion und Synthese beteiligt ist, ein essentielles Supplement, das man zuführen kann. Und es hilft auch sehr gut, gerade wenn jemand mit Parodontitis oder sowas Probleme hat, dann wie gesagt, Omega-3 auf alle Fälle, das ist einfach so das große. Ja, das zentrale Element, aber dann auch ein paar noch andere Stoffe. Also was halt das Omega-3 oder die Wirkung davon sehr unterstützt, ist, wenn ich in Richtung chronische Entzündung gehe, ist zum Beispiel Kurkuma. Also Kurkuma gibt es ja auch als Supplement, hat einen extrem hohen Impact bei chronischen Entzündungen, weil es einfach bestimmte Enzyme blockiert oder, sage ich mal, anders aktiviert. Gibt es COX-2 und LOX-5, glaube ich. Das sind so zentrale Enzyme, die darüber entscheiden, ob, wenn ich viel Omega-3 habe, der Körper dann antientzündlich und in die Heilung geht, oder wenn ich viel Omega-6 habe, dann eben in die Entzündung und eben das Gegenteil von Heilung macht. Und Kurkuma ist da auch eine Sache. Weihrauch zum Beispiel macht das Gleiche. Ja? Und die setzen alle zentral zum Beispiel in diesem COX-2-Enzym an. Und ich sage das nur deswegen, weil, wenn ich Ibuprofen nehme als antientzündliches Schmerzmittel, das macht genau das Gleiche, aber auf einem chemischen Weg, und es blockiert mir aber eine ganze Reihe. Das heißt, ich kriege dann irgendwann auch Magenbeschwerden, ja, weil auch andere Enzyme dadurch blockiert werden. Das machen aber die natürlichen Produkte nicht. Omega-3 macht es nicht, Kurkuma macht es nicht, der Weihrauch macht es nicht. Das heißt, die machen wirklich selektiv den negativen Anteil, aber ich habe nicht diese schlechten Nebenwirkungen, die ich habe, wenn ich das über Tabletten nehme. Aber die Signalwege, sozusagen die Biochemie, ist quasi die gleiche dahinter. Ja, also das wäre auch noch was, wenn jemand chronisch entzündlich Probleme hat, auch wenn es Arthritis oder sowas ist, würde ich immer zum Beispiel Kurkuma noch mit reinnehmen. Ja, oder das
Ja.
ganze Thema Polyphenole zum Beispiel, ja, was mit ganz viel Omega-9, was in hochwertigen Olivenölen, aber auch die ganzen OPCs zum Beispiel, das ist ja auch alles in diesem Polyphenol-Familie, ja, das ist dann aus Traubenkernen OPC gewonnen oder was auch immer. Das ist alles dieses Anti-Entzündliche, das so meine, diese Omega-Wirkung noch synthetisch unterstützt, synthetisch sage ich, synergistisch unterstützt, wollte ich sagen. Ja.
Ja, was viele bei Ibuprofen auch nicht wissen, Ibuprofen macht einen gesamten Zyklus der roten Blutkörperchen komplett platt, ne? Und der ist ungefähr 3 bis 4 Wochen. Und das bei nur einer Gabe von einer Ibuprofen, sollte man sich überlegen, weil die roten Blutkörperchen natürlich ganz extrem dafür da sind, Sauerstoff aufzunehmen. Und wenn sie das nicht in ausreichendem Maße können, dann ist das nicht unbedingt gut für uns. Dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ja.
Genau.
Ja, schön. Vielen lieben Dank, viel gelernt, auch ich. Also das mit den Weisheitszähnen wusste ich jetzt so auch noch nicht. Schön, freue ich mich, habe ich wieder Mehrwert. Das ist immer gut.
Mal kurz zu Begriffen, weil wir es vorher hatten, weil oft reden viele Leute von NICO, also wie der Name NCO, NICO. Das steht für neuralgie-induzierende kavitätenbildende Osteonekrose. Kann man damit angeben, mal in der Gesprächsrunde, wenn man sich das merken kann. Warum ich es aber sage, ist, früher gab es sehr oft diesen Begriff NICO, weil das war, da hat man in den 70er Jahren diese degenerativen Osteonekrosen entdeckt, weil manche Menschen davon so eine Neuralgie kriegen. Eine Neuralgie ist ja gerne so eine Verlegenheitsdiagnose, wenn irgendjemand einen Gesichtsschmerz hat und der Zahnarzt weiß nicht, woher es kommt, dann wird er den zum Neurologen schicken, der sagt, ja, haben Sie halt eine Neuralgie, kriegen Sie irgendwelche krassen Schmerztabletten und irgendwie ein anderen Zeug, was die Leute dann komplett platt macht und aus der Bahn schmeißt. In aller Regel ist es ein pulpitischer, ein abgestorbener Zahn, der einfach nicht erkannt wird, gerne unter der Krone oder unter der Brücke oder sowas. Das heißt, die allerwenigsten haben eine echte Neuralgie. Wenn es aber tatsächlich ein Neuralgieschmerz ist, dann kann es auch von so einer FDOK oder eben NICO kommen, weil wenn die sehr nah um dieses Nerv, um diesen Nerv, der im Kiefer läuft, herum ist, was sie sehr oft sind, dann können manche davon eben Neuralgiebeschwerden machen und dann wird aber keine Schmerztablette der Welt diesen Schmerz auf Dauer nehmen, sondern ich muss einfach auch dann gucken und dieses nekrotische Gewebe letztendlich entfernen. Ja, man muss es leider Stand heute chirurgisch sanieren. Dann kann man mit CDL zum Beispiel spülen. Ja, offiziell darf man es vielleicht auch nicht. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das wäre in der Theorie eine tolle Möglichkeit, wenn man das machen würde, weil es würde sehr, sehr gut helfen, wenn man diese Wunde mit CDL spült. Und dann kann man diese Eigenblutmembranen reinmachen und man kann vorher natürlich gucken, dass die Supplemente hoch sind, dass es Omega-3 gut ist, dass es D3 gut ist. Und dann kann das regenerieren und dann kann auch dieser Neuralgieschmerz weggehen. Und ganz oft ist eben dieser Begriff NICO eher geläufig, obwohl es eigentlich ein überholter Begriff ist. FDOK ist eigentlich so dieses Offizielle. Nur, dass es da, das meint beides das Gleiche, weil der eine wird vielleicht über das eine, der andere über das andere stolpern, ist ein Synonym für den gleichen Mist, mit dem wir da leider draußen immer zu tun haben. Aber da kann man schon Abhilfe schaffen.
Und um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen, ich glaube, mit den beiden Begriffen können viele nichts anfangen, das stimmt, aber man kann sich das bestimmt so vorstellen wie Osteoporose am Oberschenkelknochen, oder? Ja.
Genau. So ähnlich, nur dass da bei der Osteoporose fehlen nur die Mineralien, also der ist weniger mineralisiert, ist da auch der Fall. Nur stattdessen habe ich auch noch
Komplett.
ganz viel Schrott drin, was dann wiederum wie ein Magnet auch noch Schwermetalle, Toxine, Pestizide, Glyphosat, egal was, ja, you name it, das wird da alles noch schön gespeichert. Ich sage zu den Leuten immer, das kann wie so eine Sondermülldeponie sein. Ja? Und da, wenn man das mal analysiert, der Johann Lechner aus München, der macht ja ganz viele Studien dazu. Das ist teilweise erschreckend, was man da dann in so einer Laboranalyse alles findet und was da wirklich für Schrott in diesem Fettgewebe eigentlich dann gespeichert ist. Was vom Körper ja nicht so blöd ist, zu sagen, komm, ich versuche das mal irgendwo zu konzentrieren und so ein bisschen abzukapseln, dann habe ich es wenigstens nicht überall. Weil gerade Schwermetalle, die binden ja generell gern an Fettgewebe. Ne? Das kann jetzt das Bauchfett sein, aber wenn einer sehr schlaksig ist, dann sind halt die Schwermetalle eher im Gehirn und im zentralen Nervensystem, weil das ist halt dann das nächste Fettgewebe, was das einfach sehr, sehr gut bindet und leider auch schlecht wieder hergibt. Ne? Und drum, vielleicht weil wir noch beim Detox waren, ist halt eine wichtige Komponente Chlorella zum Beispiel. Ja, das habe ich jetzt vorher nicht genannt, weil wenn es dann ums Amalgam-Thema geht, aber da hat es dann speziell seinen Einsatzort, wenn wir über Schwermetalle nochmal in einer anderen Folge speziell sprechen, da brauche ich einfach ein gutes Bindemittel wie Zeolit, wie Chlorella, um dann solche Giftstoffe auch einfach einzufangen, zu binden und dann abzutransportieren, dass sie keinen Schaden anrichten.
Wunderbar. Viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Danke, Tobias.
Sehr gerne.
Wir verlinken alles Notwendige unter dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unter den Kommentaren wir beantworten. Und ja, ich sage einfach bis zur nächsten Folge. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich freue mich. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Zuschauen und dir natürlich ganz besonders, Tobias. Ist mir immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Alles Liebe.
Danke.
Und bis dann. Ciao, ciao.
Das war Mythos Gesundheit. Dein Blick hinter die Kulissen. Bis zum nächsten Mal. Und denk daran, es gibt mehr Wege zur Gesundheit, als man uns wahrmachen will.